Diese Folge präsentieren wir euch in Zusammenarbeit mit Histify.
Alan, wie behält man eigentlich den Überblick über historische Archive und Sammlungen? Und wie macht man sie auf innovative Weise digital zugänglich?
Ja, natürlich mit der Software von Histify. Histify hilft Museen, Archiven und Kultureinrichtungen dabei, ihr Kulturerbe smart zu organisieren und zukunftsfähig zu machen.
Für mehr Infos besucht die Website www.histify.com. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
But no, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Heute über Träume, die nicht ganz so rausgekommen sind, wie das in Träumen oft ist. Mirko, weißt du noch, als wir jung und naiv waren und glaubten, dass Silicon Valley wäre der Ort, wo Träume wahr werden?
Als alle meine Freunde auf Facebook waren. Oder auf StudiVZ, oder wie hieß es?
Genau, wobei StudiVZ, das ist ja die deutsche Alternative. Aber Facebook ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch mal daran geglaubt, dass Facebook mir wirklich Freunde bringt.
Ja, genau.
Und jetzt haben wir Elon Musk, ja. Peter Thiel und eine digitale Welt, die aussieht, als hätte ein Bond-Bösewicht sie designt. Wir reden heute über den Mythos vom Spirit des Silicon Valley und wir fragen uns, wie viel von der ursprünglichen Idee noch übrig ist. Und die Idee, die war ja mal, Technologie wird uns alle befreien. Mirko, das ist ein großes Thema, aber ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch sehr, weil du hast es ja gesagt, das Silicon Valley, das war ja mal modernes Lebensgefühl, Lifestyle, Gadgets, optimiertes Leben, so ein Unlock Your Potential Moment, der mit all diesen technischen, digitalen Tools greifbar war und dieser Spirit, der war ja oder ist vielleicht auch immer noch prägend für ganz viele Menschen und dem ein bisschen nachzuspüren, da die Spuren in die Vergangenheit freizulegen, darauf freue ich mich.
Was man vielleicht vorausschicken muss, den Zauber, den wir und den viele Menschen verspürt haben, wenn sie an Silicon Valley dachten, ja, wenn man mal vor Ort ist da, außerhalb von San Francisco, dann war dieser Zauber nie ganz real, zumindest für mich nicht. Das war ja...
Du warst ja dort.
Ich war schon ein paar Mal dort. Es ist lustig, ich meine, wenn man so denkt, so große andere Kultur- oder Machtzentren, die hatten ja historisch gesehen oft so etwas Schönes und Einprägsames.
Pompöses auch.
Genau. Renaissance zum Beispiel hast du Florenz. Für, ich weiß nicht, den Impressionismus hast du Paris so als Hauptstadt und eben für diese digitale Welt hast du das Silicon Valley und da ist ja nicht wirklich was. Das sind einfach überbaute Quartiere, Straßenzüge, endlose Burger King Filialen und es ist alles nicht sehr schön, aber eben in unseren Köpfen, da war es sehr lange schön, das Silicon Valley, aber jetzt haben wir es mit einer Entzauberung zu tun und das ja nicht erst seit Donald Trumps Inauguration, wo man all diese Silicon Valley Tech-Führer gesehen hat, wie sie dahinter Trump saßen. Mhm. Eigentlich glaube ich, dass das Gefühl, das viele Menschen haben, wenn sie jetzt auf Silicon Valley schauen, dass es eines des Verrats ist. Weil wir haben ja schon lange diese Diskussionen über Facebook zum Beispiel, dass den demokratischen Diskurs unterläuft. Wir hatten die Polemik über Amazon, den krakenhaften Riesenhändler, der Angestellte entlässt, die sich in einer Gewerkschaft organisieren wollen. Wir haben auch bei uns in der Schweiz die Diskussion über Airbnb, das ganze Innenstädte ruiniert, weil da die Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen werden. Es gibt eine endlose Liste inzwischen oder schon lange über Datenkraken, wie Google und Apple es sind, über die Überwachungsapparate, die sie inzwischen darstellen. Und wir fragen uns heute, was ist davon schon immer so gewesen? Was ist jetzt etwas Neues? Wo liegen denn die Ursprünge dieses Silicon Valley Spirits, der heute in der Tech-Zentrale Veta in Kalifornien Wir machen also eine Spurensuche entlang des Silicon Valley Spirit.
Alan, ganz wichtig, wenn wir von Spirit, von Geist, von Mentalitäten sprechen, dann müssen wir dabei natürlich immer auch auf wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Kontexte schauen, die ja immer auch so ein bisschen mit Denkweisen verwoben sind, die in einer Zeit vorhanden sind. Also das lässt sich ja nicht losgelöst voneinander analysieren. Wir sprechen also nicht nur über Denkweisen und Geisteshaltungen, sondern auch eben über die wirtschaftliche Entwicklung dieser Silicon Valley-Region, die Anfänge auch, die Rolle des Militärs, die Rolle von Kapital, die Rolle von Universitäten, von Laboren, also ein wissensgeschichtlicher Blick auf diese Geschichte und dann eben halt auch die größeren historischen Entwicklungen und Kontexte auch, die letztlich den Rahmen geben für die Geschichte des Silicon Valley. Und vielleicht eine letzte Anmerkung, ganz wichtig, wir sprechen dabei immer auch über Erzählungen, über Narrative. Also wenn man vom Spirit des Silicon Valley spricht, diese Softpower-Mythos, so wie Coca-Cola, also dieses Versprechen auf Freiheit, moderne Innovation, diese Nummer-1-Ambition der USA, das ist natürlich immer auch Teil einer Erzählung. Also das geht Hand in Hand und auch das möchten wir ein bisschen ausleuchten in dieser Folge.
Und bevor wir uns der Frage annehmen, was denn wirklich das Silicon Valley ausmacht, müssen wir vielleicht die ganz banale Frage klären, wo ist das Silicon Valley überhaupt genau und warum trägt es diesen komischen Namen?
Ja, wo ist es? Das Silicon Valley befindet sich eigentlich auf der südlichen Halbinsel von San Francisco, also südlich der Stadt, und umfasst zudem auch das Santa Clara Valley, das an der Südspitze der San Francisco Bay anschließt. Also ist insgesamt circa ein 100 Kilometer langer Landstreifen, etwa 30 Kilometer breit, rund 4000 Quadratkilometer, geht von San Mateo im Norden bis etwa San Jose im Süden und längs durch dieses Tal führt in Nord-Süd-Richtung der US Highway 101, also der Highway 101. Das so die geografische Verortung. Dann vielleicht noch, warum überhaupt Silicon Valley? Naheliegend, Silicon steht für Silizium, also ein chemisches Element, ein Baustein. Der Hauptbestandteil ist bei der Herstellung von Computerchips, von Schaltkreisen, die man eben braucht für Hardware. Und diese Firmen im Silicon Valley, das sind mittlerweile über 1000, die sind eigentlich vorwiegend eben tätig in dieser Halbleiter- und Computertechnikindustrie. Mittlerweile auch ganz viel Software, Digitalwirtschaft. Und diese Bezeichnung Silicon Valley, die stammt aus dem Jahr 1971, so viel noch zur Vollständigkeit, stammt von einem Tech-Journalisten, Don Höfler, der in der Zeitung Electronic News eine Serie veröffentlicht hat über diesen Industriekomplex im Santa Clara Valley. Und der hat dann diesen Begriff Silicon Valley als Titel gewählt. Und seit dann reden wir vom Silicon Valley.
Und 1971, das ist ja eine Zeit, die wir mit dem Anfang dieses Phänomen Silicon Valley und dieses Spirits assoziieren. Eine goldene Zeit, wenn wir daran denken. Warum eigentlich? Was macht diese Zeit so speziell?
Ich glaube, wir assoziieren auch spezifisch diese Zeit mit dem Silicon Valley, weil es für diese Region eine Zeit des massiven wirtschaftlichen Aufschwungs war, auch der wirtschaftlichen Transformation. Also zwischen den 60er und den 80er Jahren fand in dieser Gegend quasi ein Wandel statt vom Obst- und Lebensmittel Anbau hin zur Tech-Industrie. Es war also auch eine sehr landwirtschaftlich geprägte Gegend, ist es in gewisser Weise immer noch. Also da gibt es immer noch sehr viel Lebensmittelverarbeitung, Konservendosen vor allem. Es gab viele kleinstädtische Wirtschaftsstrukturen südlich von San Francisco. Und dann sieht es zumindest mal so aus, als ob sich innerhalb weniger Jahre diese Gegend zu einem nationalen oder sogar globalen Zentrum der Elektronikindustrie wandelt. Und das lässt sich auch so an ein paar Zahlen eindrücklich aufzeigen. Also die Bevölkerung von Santa Clara County hat sich zwischen 1960 und 1980 verdoppelt. San Jose, also die Stadt, war zwischen 1970 und 1980 die am schnellsten wachsende Stadt in den Vereinigten Staaten. Da findet ein riesiger Boom statt, ein wirtschaftlicher Boom, auch ein demografischer Boom. Da ziehen unglaublich viele Leute hin. Und 1980 ist dann so ein bisschen der Turning Point, der nationale Turning Point, weil 1980 hat das Silicon Valley erstmals mehr Beschäftigte in der Elektronikindustrie als der gesamte Staat Massachusetts. Massachusetts war bis dahin der Primus in den USA, was den Elektroniksektor anbelangt.
Boston.
Genau, Boston, ja. Am Stadtrand von Boston, wo auch das MIT, also das Massachusetts Institute of Technology, ansässig ist, wo da auch diese Route 128 durchgeht, also diese Highway 128, der lange das Sinnbild war für Technologie in den Vereinigten Staaten. Und 1980 ist es erstmals soweit, dass eben mehr Leute im Silicon Valley in der Technologiebranche arbeiten als da in Boston. Und vielleicht eine letzte Begründung, warum wir eben das Silicon Valley auch mit dieser Zeit assoziieren. Da sind natürlich auch die Wurzeln der Erfolgsstories, die wir heute noch kennen. IBM, Apple, Hewlett-Packard, Atari, also all diese Ikonen auch der Computergeschichte, der Computertechnologie. So diese Zeit hat dann eigentlich auch so dieses Narrativ geprägt. Also die Region ohne industrielle Vorgeschichte wandelt sich innerhalb weniger Jahrzehnte, weil eben die Rahmenbedingungen stimmen, und wird zu diesem Hub für Technologie. Und das ist eine ganz starke Erzählung, aber da muss man auch noch zwei, drei Klammern öffnen.
Und das machen wir jetzt, weil eigentlich könnte man argumentieren, dass der Geist des Silicon Valley schon viel vorher Einzug gehalten hat in dieser Region von Kalifornien, nämlich mit den Goldgräbern des 19. Jahrhunderts, die da hinströmen. Worum ging es da? Und inwiefern kann man da, wenn man will, wenn man mutig ist, im Thesenzeichnen eine Linie ziehen von den Goldgräbern von damals bis heute?
Dass diese Entwicklung mit dem Goldrausch, mit dem Goldfieber im 19. Jahrhundert startet, das ist nicht eine These von mir, sondern die stammt von Timothy Sturgeon, der lehrt am Bostoner MIT, am Industrial Performance Center, ist ein Experte für globale Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerke. Und der hat das eben für Silicon Valley nachgezeichnet, dass mit dem Goldrausch in Kalifornien, also der Goldrausch 1848, hat das gestartet. Ich habe da mal vor Äonen eine erste Podcast-Folge gemacht, du erinnerst dich, General Sutter, der Goldrausch, das ist der Starting Point. Und in dem Moment, als in Kalifornien Gold gefunden wird, ziehen natürlich Zehntausende in die Region und versuchen da ihr Glück, also diese Goldgräberstimmung, die da startet. Und tiefenpsychologisch könnte man natürlich sagen, das zieht bestimmte Menschen an. Die waren immer schon risikofreudig und innovativ. Ist vielleicht eher so ein bisschen eine Bullshit-These. Wissenschaftlich würde ich da nicht die Hand ins Feuer legen. Aber haltbar ist, und das hat eben Timothy Sturgeon minutiös nachgezeichnet, dass mit diesem Goldrausch ein massiver Ausbau stattfindet im Bereich Bergbautechnik und Bergbauwissen. Also die ganze Region wird zu einem Expertenpool für den Bergbau. Und da geht es nicht mal nur um Gold, sondern auch um Silber, um Erze. Man versucht da mit hydraulischem Bergbau, also mit der Nutzung von Wasserkraft, Erze aus dem Boden, aus den Bergen zu holen. Und das ist ganz wichtig, weil damit entsteht vor Ort ein lokales Wissen. Es entstehen technologische Infrastrukturen, die dann später wichtig werden. Und es kommt eben auch ganz viel Kapital aus diesem Bergbau, das sich da sammelt in der Region, in den Händen von Kaufleuten, Bankiers, Industriellen, Eisenbahnmagnaten, Schiffsmagnaten. Und diese ja wohlhabenden Personen und ihre Nachkommen, die stellten dann in gewisser Weise auch dieses erste Risikokapital zur Verfügung und haben dann ganz viele der frühen Elektronikunternehmen in der Bay Area gepusht und auch diesen Ausbau von Wasserkraft, von Stromproduktion finanziert. Und 1870, so als Stimmungsbild, ist San Francisco eigentlich die Bergbauhauptstadt des US-Westens.
Wo es recht wild zu und her ging, genau. Wenn man sich die Geschichte vor Augen hält. Das ist eine sehr bewegte Geschichte, die diese Gegend in dieser Zeit hatte, aber vielleicht auf andere Art, weil eben wir sind da jetzt in einer anderen Welt. Wir sind mit Goldschürfen und Bergarbeiten unterwegs, wenn wir uns das vor Augen halten. Also wir sind weg von digitaler Spitzentechnologie, weit weg. Was hat denn das mit dem Silicon Valley von heute zu tun?
Ich glaube, die Basis der ganzen Technologisierung, die dann später stattfindet, ist ein geografisches Problem, ein Stromproblem, bedingt durch die Geografie Kaliforniens, weil die Stromgewinnung in der Region auf Wasserkraft ausgelegt war, also Speicherkraftwerke. Und dieser Strom musste über lange Strecken in die urbanen Zentren transportiert werden. Und das war die Basisherausforderung für die Ingenieure, Es brauchte Verbesserungen, Innovationen in der Stromübertragung über weite Distanzen. Also man musste diesen Strom transportabel hinbekommen, um den eben auch in den Zentren zu nutzen. Und hier kommt dann wieder der Bergbau ins Spiel, weil die Stromgewinnung per Wasserkraft, die profitierte in hohem Maße von den Fähigkeiten, die eben die Bergleute in der Region im hydraulischen Bergbau entwickelt haben. Also das ist so dieser erste Technologietransfer vom Bergbau in die Stromproduktion, die dann eben auch das Wissen von Ingenieuren bedingt, um diesen Strom auch nutzbar zu machen. Und bereits 1914 verfügte der Bundesstaat Kalifornien über mehr elektrische Hochspannungsfernübertragungssysteme, kompliziertes Wort, als jede andere Region in der Welt. Das sind eigentlich die Anfänge der Technologiewirtschaft in Kalifornien. Und aus dieser Problemstellung bzw. aus diesen Lösungsansätzen entwickelt sich dann ein ganzer Technologiecluster.
Das ist interessant. Also die geografische Lage, die natürliche Lage, die da eine Rolle spielt, Transport des Stroms von den Bergen der Sierra Nevada an diese Küstenzentren. Warum ist das wichtig, wenn man den Spirit ergründen will, das Denken im Silicon Valley? Warum ist da dieses Fundament wichtig, der Stromproduktion?
Ja, eine der beliebten Erzählungen rund um das Silicon Valley ist ja, dass es dort diese einzigartige Verschmelzung oder Zusammenarbeit auch von Industrie und Forschung gibt, dass Hochschulen, vor allem die Stanford University, auf die wir noch später noch näher eingehen werden, mit ihrem unternehmerischen Spirit Studenten produzierte, die sich innovativ in die Wirtschaft wagten. Da wird dann oft auch der Stanford Industrial Park genannt, also der weltweit erste universitäre Forschungspark. 1951 begann der Bau. Eben, wir gehen da später nochmal drauf zurück, aber diese Geschichte, die geht eben sehr viel weiter zurück, weil bereits in den 1890er Jahren entstanden viele spezialisierte Hochschulen, akademische Abteilungen, die sich mit dieser Ingenieurstechnologie befassten. Also in San Francisco zum Beispiel die Van der Nalen School of Practical Engineering und das Health College. In Pasadena entsteht das Throope Polytechnical Institute, das dann später das California Institute of Technology wird, in Palo Alto, also auch einer Stadt in der Region Silicon Valley, wird die Stanford University gegründet. Die ist aber eben nur eine von ganz vielen Hochschulen, die da entstehen in dieser Zeit. Und alle diese Schulen, die bieten Programme an für Elektrizität, für Elektrotechnik. Und alle diese Hochschulen behandeln praktische Probleme der Ingenieure in den Firmen. Und vielleicht, um es ein bisschen plastischer zu machen, eine Figur. 1892 stellte die University of California in Berkeley einen Mann ein, Clarence Linus Corey hieß er, und der gilt heute so als Father of Electrical Engineering.
Okay.
Der war ein Absolvent des landesweit führenden Studiengangs für Elektrotechnik an der Cornell University, also eine Ivy League Hochschule, sehr renommiert. Und Clarence Corey, der wird jetzt Leiter einer neu geschaffenen elektrotechnischen Abteilung in Berkeley. Und Clarence Corey war nicht ein Wissenschaftler. Also der hatte zwar ein Master's Degree, universitäre Ausbildung, aber ist mehr so ein Macher, so ein Forscher, ein Lab-Guy. Und der schafft es dann in kurzer Zeit, dass seine elektrischen Labs Licht und Strom für den ganzen Berkeley Campus liefern. Der beginnt da auch dieses Zusammenspiel zu entwickeln, also diesen Spirit, wenn man so will, die Zusammenarbeit mit örtlichen Energieversorgungsunternehmen, die dann wiederum seine Labore nutzen, um Tests durchzuführen. Auch in Stanford passiert Ähnliches. Also wir haben eigentlich schon in den 1890er Jahren diesen einzigartigen Spirit, der, wenn man den Erzählungen über das Silicon Valley ja, so lauscht, eigentlich erst in den 1950ern dann startet. Aber das geht eben ganz weit zurück und hat seine Ursprünge in dieser Elektronikindustrie.
Das heißt, vieles von dem, was später das Silicon Valley sein wird, was auch heute noch das Silicon Valley ist, ist Ende des 19. Jahrhunderts schon in den Grundzügen da. Die technologischen Grundlagen, das Know-how, das Kapital. Also eigentlich beginnt Silicon Valley schon viel, viel vorher, als wir das gemeinhin annehmen.
In gewisser Weise ja. Also die Bay Area Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, die ist genau aus diesem Grund auch als Oase der wissenschaftlichen Technologie bezeichnet worden. Also so ein bisschen zu verdeutlichen, dass es da bereits eine sehr blühende Firmenlandschaft gab. Telefon, Telegrafen, Funktechnologie. Die Ingenieure, die Tüftler, die werden auch unter den Firmen gegenseitig abgeworben. In den Laboren wird getüftelt, es gibt einen Austausch. Also in vielerlei Hinsicht ist eigentlich die wirtschaftliche Struktur und der Austausch mit den Forschungsinstituten ähnlich, wie sie dann später sein wird. Und als Beispiel ist wirklich nur eine Auswahl, was da in dieser Zeit auch entwickelt worden ist. Also 1899 gibt es die erste Schiff-zu-Land-Funkverbindung, also ein Funksignal, das von einem Schiff ans Land, ja, an eine Station an Land gesendet wird. Und das passiert vor der Küste von San Francisco. Dann 1909 der erste US-Radiosender mit einem regelmäßigen Programm geht in Betrieb in San Jose, also auch eine große Stadt im Süden des Silicon Valley. 1912 der Ingenieur Lee DeForest, der die Verstärkungs- und Schwingungseigenschaften von Vakuumröhren erkennt, entdeckt, die dann später extrem wichtig werden wird für die Entwicklung von Computern. Also auch das bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorhanden. Dann vor und während dem Ersten Weltkrieg verschiedene Firmen, vor allem Federal Telegraph, die in Palo Alto das erste weltweite Funkkommunikationssystem für die US Marine entwickeln und ausbauen. 1926 elektronisches Fernsehen wird in San Francisco entwickelt. 1927 in Palo Alto der erste serienreife Radiotuner, also ein Gerät für Heimradios. Also da passiert sehr viel im Bereich von Elektrotechnik, im Bereich aber auch von Kommunikation, von Signalübertragung. Und all das ist die Basis für ja, die Weiterentwicklung hin zu Computerprogrammen.
Und lass uns über die Rolle des Militärs reden, weil das ist etwas, das häufig kommt, wenn man über die Anfänge des Silicon Valley spricht. Diese Vorstellung, dass das Militär die Entwicklung fördert, so wie es dann beim Internet war, da wollte man ja ein sicheres Netzwerk für diese nuklearen Kommandoketten und hat dann in eine Kommunikation investiert, die funktioniert auch dann, wenn ein Knoten ausfällt, das Netzwerkprinzip. Wie sieht denn das zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus in Kalifornien? Ist das auch das Militär, das da diese Entwicklungen vorantreibt?
Erwähnt habe ich ja eben, dass im Ersten Weltkrieg Firmen in der Bay Area dieses Funkkommunikationsnetz für die US Navy entwickelt haben. Und das Militär hat dann auch relativ schnell erkannt, dass Radiotechnologie, Funkübertragung in Zeiten von Konflikten eine ja, strategische Technologie ist, dass dieser Industriezweig in irgendeiner Weise angebunden werden muss und hat dann auch entsprechend investiert. Auch hier exemplarisch für das Zusammenspiel zwischen Armee und Industrie eine Figur, Ralph Hinds, der war Ingenieur, hat schon im Ersten Weltkrieg ein sehr frühes funkgesteuertes Raketenleitsystem entwickelt, aber für das britische Militär. Und hat dann nach dem Krieg seinen Abschluss gemacht in Stanford, hat in San Francisco ein kleines Geschäft eröffnet für die Reparatur von allerlei wissenschaftlichen Geräten, also Präzisionswagen, Messinstrumente und solche Dinge. Und es ist die Zeit, als sich der Rundfunk etabliert. Hinds baut die meisten der ersten Radiosender in der Region und hat auch ein Projekt, der modernisiert U-Boot-Jagdstationen der Armee in Presidio, installiert Radiosender in Maslatan in Mexiko für die Armee, entwickelt ein System zur Weiterleitung von Telefonnachrichten von British Columbia, wo die Leitungen aufhörten, hin zu Militärstützpunkten in Alaska. Also hat da diverse Aufträge, Projekte für die Armee, die versucht sich eben auch technologisch auszurüsten, aufzurüsten. Und dieser Ralph Hinds hat dann 1924 mit 32 Jahren Hinds und Kaufmann Company gegründet. Das war eine der führenden Radiotechnologiefirmen der USA. Aber dieser Hinds hat eigentlich so auf Projektbasis allerlei Dinge entwickelt für die Armee. Und die Armee, die Rolle der Armee ist eigentlich, sie ist Geldgeber, sie verteilt Aufträge, ermöglicht damit auch Forschung und Entwicklung. Und ab den 30er Jahren werden dann auch riesige Hochleistungsvakuumröhren hergestellt für die Funkkommunikation, also vor allem für das US-Militär. Und diese Röhren, die werden in der Region des Silicon Valley hergestellt. Und auch um abzulesen, wie wichtig diese Industrie ist, die sich da in dieser Region entwickelt, wie wichtig das ist für das Militär, zeigt sich daran, dass die US Navy ab 1933 in Mountain View, also am Südende der San Francisco Bay, die Moffett Naval Air Station gründet und betreibt, also ein Flugplatz. Dieser Flugplatz ist eine Basis für Luftschiffe, also für Zeppeline, die Küsten sichern, Aufklärungsmissionen betreiben. Heute ist das Moffett Airfield immer noch in Betrieb, wird betrieben von Google. Also Google hat diese Infrastruktur übernommen. Und in dieser Zeit, in diesen beginnenden 30er Jahren, ist das Moffett Airfield so eine Art Ankerpunkt für das Militär in diesem wachsenden Technologiecluster. Das geht dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg nahtlos weiter. Als Lockheed Martin seine Lockheed Missiles Systems Division in die Region Silicon Valley verlegt, da eine neue Raketenabteilung installiert, neben diesem Moffett Airfield, da ist schon klar, dass das Militär auch weiterhin in diesem Business bleiben wird. Das ist ein riesiger Arbeitgeber. Lockheed Martin entwickelt da ballistische Nuklearraketen, wird auch finanziert von der US-Regierung. Also ist die Zeit des beginnenden Kalten Krieges. Man rüstet hoch und Lockheed Martin zieht natürlich auch massenhaft Ingenieure an, Wissenschaftler, also Top Cracks, die da weiter in diese Region strömen. Und ja, diese Rüstungsindustrie, die zeigt dann eben auch einen der großen Widersprüche in der Erzählung. Wir reden ja über den Spirit von Silicon Valley. Also Silicon Valley, diese Idee, das ist ein Ort der Freiheit, wo neu gedacht wird. Aber es ist eben auch ein Ort, der ganz wesentlich vom Staat finanziert ist, durch die Rüstungsindustrie, die klare Vorgaben macht. Also wie groß ist die Freiheit? Fragezeichen.
Also schon da ein erster Mythos, der sich da abzeichnet. Und diese Mythen, diese Gründermythen vor allem des Silicon Valley, von denen gibt es ja einige. Und ich glaube, vieles davon setzt ja erst später an oder wird später verortet zeitlich. Was man zum Beispiel oft hört, ist, ja, der Anfang von Silicon Valley, das war die Gründung von Hewlett-Packard.
Mhm.
Das ist etwas, was erst, glaube ich, 1939 stattfindet. Aber alles, was du bis jetzt erzählt hast, diese ganze Vorgeschichte von den Goldgräbern bis hin zu den Funktechnikern in dieser Gegend, ja, das kommt da ja nicht vor, oder? Wieso denn eigentlich nicht? Oder warum schiebt man das beiseite? Weil es eigentlich nicht so gut passt zum Selbstverständnis? Oder?
Ja, ich glaube, diese Hewlett-Packard-Story, die ist zum einen sicher rückwirkend konstruiert mit einem gewissen Bild, das man vom Silicon Valley hat, lässt sich auch ganz wunderbar erzählen. Dieser Gründerspirit, Innovationsgeist, also 1939, William Bill Hewlett und David Packard gründen da ihre Firma in einer kleinen Garage. Startkapital $538. Beides junge Stanford-Absolventen. Und das, ja, transportiert natürlich ein bisschen dieses Bild vom Geist des Startups. Also Hewlett-Packard als Geburtsmoment des Silicon Valley, die erste Tech-Firma. Und du hast es angesprochen, das ist natürlich für das Selbstverständnis im Silicon Valley ist das wesentlich, wenn man sich diese gängigen Erzählungen anschaut. Also diese alte Scheune, da gibt es übrigens ganz tolle Bilder davon, die steht heute unter Denkmalschutz. Das ist wirklich eine Holzbaracke. Und diese jungen Tüftler, jungen Studenten, dieses Bild wird ja dann später auch von Steve Wozniak und Steve Jobs bedient. Also diese Jungs, die da aus dem Nichts zur Milliarden-Tech-Firma werden, passt natürlich wunderbar, aber Fakt ist, also historischer Fakt ist, Hewlett-Packard war weder das erste Startup noch die erste Tech-Firma. Ihre Geräte, die sie entwickeln, ihre Produkte, die waren auch nicht super disruptiv. Die spielen da einfach mit in dieser wachsenden Kommunikationsindustrie in der Bay Area, aber das ist in dieser Zeit nichts Besonderes. Aber im Rückblick natürlich sehr schön erzählt.
Andere Mythen sind Stanford, hast du schon erwähnt, die Universität und deren Industrial Park wird so als angeblicher Superinkubator der ganzen Tech-Industrie bezeichnet. Und dann die Firma Fairchild Semiconductor. Das ist dann in dieser Darstellung oft das erste Spin-off von Silicon Valley. Ohne dass man jetzt die Geschichten extrem gut kennen muss, aber ist das auch ein bisschen ein Beispiel dafür, dass es einfach da bloß gute Geschichten erzählt werden, die vielleicht gar nicht so wirklich ja, mit der Wahrheit dann nicht so ganz gut übereinstimmen oder die nur einen Teil zeigen der Wahrheit.
Was klar ist, das sind sicher super Geschichten für diesen Spirit, für dieses Bild, für dieses Image des Silicon Valley. Und ich habe es ja schon erwähnt, dieses Stanford Industrial Park, das war der erste universitäre Forschungspark weltweit, ging dann 1953 in Betrieb. und soll eben diese Symbiose zeigen zwischen Forschung und Industrie, Motor für Unternehmertum, die Speerspitze der Innovation. Was heute auch ganz oft zu lesen ist, ganz viele der heute bekannten Tech-Bosse, die haben in Stanford studiert, also die Gründer von Google, von YouTube, von PayPal, Steve Ballmer von Microsoft, Marissa Mayer, die Vorstandsvorsitzende von Yahoo, die waren alle in Stanford. Und Fakt ist eigentlich, die Stanford University war nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen klamm. Also die hatte Geldprobleme, aber die hatte ganz viel Land. Und Frederick Terman, der Dekan der Ingenieurschule der Stanford University, hatte dann die Idee, lass uns das Land zu Geld machen. Also die Zonen da knapp 3 Quadratkilometer um zu diesem Stanford Industrial Park, wollen das als Einkommensquelle nutzen, als Business Park, und da soll eben diese anwendungsorientierte Entwicklung und Forschung stattfinden. Und ich glaube, da zeigt sich sehr deutlich, was dieses Spirit eigentlich ist. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Der Spirit ist in erster Linie Cash. Also es geht nicht um Weltverbesserung, es geht nicht um Innovation, Gadgets, die unseren Alltag erleichtern sollen. Das ist alles Bullshit. Es geht um Geld. Ganz einfach. Es geht um Business, um gute Geschäfte. Nicht verwerflich, aber das ist der Kern des Silicon Valley. Und ja, das ist urkapitalistisch, uramerikanisch, könnte man sagen.
Okay, klare Ansage, klare Bewertung.
Ja, wenn wir schon von Mythen reden, du hast auch Fairchild Semiconductor genannt, auch das eine gute Erzählung, die natürlich stattgefunden hat. Also es gibt diese Firma Fairchild Semiconductor, die Geschichte geht so, William Shockley, ein renommierter Physiker, Klammer auf, und Eugeniker, Klammer zu, der arbeitete für die Bell Laboratories, also ein führendes Tech-Lab an der Ostküste. Und hat dann 1955 in Mountain View sein Labor gegründet und war einer jener Ingenieure, die erstmals auf Silikon basierende Halbleiter hergestellt hat. Hat dann dafür auch 1956 den Nobelpreis bekommen, also eine Größe, ein renommierter Mann. Aber sein Management- und Führungsstil eckt an. Und das ist dann offenbar auch der Grund, warum 1957 8 zentrale Mitarbeitende seines Labors, seines Shockley Laboratories, die Firma verlassen, weil sie eben mit der Personalführung unzufrieden sind. Sie ja, sagen, er gebe vor, wie zu forschen sei, er erwarte bestimmte Ergebnisse, lassen sich nicht von der Wissenschaft leiten, kurz Management-Fossil. Und die verlassen da diese Shockley Laboratories und gründen dann Fairchild Semiconductor, das angeblich erste Spin-off des Silicon Valleys. Also auch hier stimmt natürlich nicht, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut mit der ganzen Entwicklung. Es gab permanent irgendwelche Spin-offs. Und die Geschichte ist halt einfach gut, weil von diesen 8 Ingenieuren, die da dieses sogenannte erste Spin-off gründen, dann 7 weiterziehen, weitere Firmen gründen, 2 davon zum Beispiel den Chiphersteller Intel. Auch das ein guter Punkt, um diese Erfolgsstory Silicon Valley gut zu erzählen, auch für diesen Spirit. Also man will eine neue Führung, eine neue Form von Zusammenarbeit. Man will das Labor neu denken. Also diese Episode bietet sich natürlich an für dieses Urmoment von Silicon Valley. Wir denken Dinge neu. Wir machen den Kapitalismus anders, besser. Also wir denken kollaborativ. Also das sind ja alles Figuren, die bis heute nachhallen, die immer wieder erzählt werden. Und natürlich gab es diese Firma und die war sicher auch wichtig, aber da ist ganz viel rückwärtsgewandte Projektion drin.
Auch das klare Ansage. Und bevor wir jetzt in eine kurze Pause gehen, schon mal die Ankündigung, im zweiten Teil zertrümmern wir dann noch einige Mythen mehr.
Unbedingt.
Bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. Bis bald.
Ja, herzlich willkommen zurück in der zweiten Hälfte von Überall Geschichte. Heute Überall Mythen. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte des Silicon Valley, mit dem Spirit des Silicon Valley. Versuchen eine kleine Spurensuche zu machen, aufzudecken, woher dieses Denken kommt, wie sich diese Region entwickelt hat, was dazu beigetragen hat. Und wir sind stehen geblieben in den späten 50er, frühen 60er Jahre, Alan. Und es bahnt sich langsam eine Zeit an, die auch heute noch für viele, wir haben es in der Einleitung erklärt, für viele als die Geburtsstunde des Silicon Valley gilt. Wir reden natürlich von all diesen ikonischen Firmen, die in dieser Zeit groß werden.
Aber auch diese Firmen haben eine Vorgeschichte, mit der sie sich zum Teil bis heute ein bisschen schmücken. Und das ist die ganze Geschichte der, ja, der Idealisten, die mit dem Silicon Valley verbunden werden. Und das ist noch so ein Mythos und immer weg bis heute nach. Und ich glaube, um ihn zu verstehen, muss man in die 60er Jahre zurückgehen, wo die Region des Silicon Valley tatsächlich so ein bisschen ein Labor war für, ja, eben Idealisten, habe ich gesagt, aber es gab dort Hippies, es gab Hacker, es gab Leute, die sich mit Kybernetik beschäftigten, haben ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, also mit den Ideen von auch dezentralen Netzwerken, mit neuen Technologien, auch mit gesellschaftlichen Alternativen. Und einer der prägenden Köpfe dieser Zeit, das war ein ganz interessanter Mann, Stuart Brand. Und der bewegte sich zwischen Wissenschaft, Kunst, Gegenkultur und der hat dann auch ein rechtes Erbe hinterlassen, das das Silicon Valley lange beeinflusst hat. Jetzt, wer war Stuart Brand? Brand wurde 1938 geboren, hat dann Biologie studiert und er ist dann in den 60er Jahren ganz tief in diese psychedelische LSD-Szene eingetaucht, die in den USA da recht wichtig war, also diese Subkultur, die da recht wichtig war. Er ist dann auch in diesem berühmten Bus von diesen LSD-Aktivisten, den Merry Pranksters, ist er da durch die USA gereist, dachte intensiv über Kybernetik nach, also diese Idee, dass Systeme durch Rückkopplung gesteuert werden, egal ob in der Biologie, wo er das gelernt hat, oder in der Gesellschaft, in der Technologie. Und Stuart Brand hat dann einen ganz wichtigen Einfluss dabei, dass das erste Bild der gesamten Erde aus dem Weltraum entstanden ist. So zumindest ein Mythos oder die viel erzählte Geschichte. Und was sicher belegt ist, ist, dass er eine Kampagne gemacht hat, in der er die NASA aufgefordert hat, endlich ein Bild der gesamten Erde zu zeigen, weil das für ihn eine wichtige Perspektive war. Sie sollte die Erde als zusammenhängendes Ökosystem zeigen. Und das hat die NASA ja dann gemacht.
Das ist dieses bekannte, berühmte erste Bild von der Erde.
Genau, das wir ja heute noch kennen, das zum Symbol wurde der Umweltbewegung. Und für Stuart Brand wurde dieses 1968 veröffentlichte Bild auch zum Ausgangspunkt seines nächsten großen Projekts, dem Whole Earth Catalog. Und für alle, die das noch nie gehört haben, der Whole Earth Catalog war 1968 erschienen. Es ist nicht einfach ein Katalog, wie es der Name suggeriert, es ist eigentlich eine ganze Plattform. Also das war voll mit Werkzeugen, Buchtipps, Anleitungen zu Themen wie Selbstversorgung, alternative Wirtschaft, Technologie. Und auf dem Cover stand dann eben dieses berühmte Bild der Erde drauf und der Satz «Access to Tools», also Zugang zu Werkzeugen. Und wenn man sich das heute denkt, das war eigentlich so eine Art analoges Internet, bevor es das Internet gab, also ein Sammelwerk für Menschen, die Technologie nutzen wollten, um sich unabhängiger zu machen. Und nicht nur von den Konzernen, sondern auch vom Staat. Und das ist auch so dieses Silicon Valley-Denken, das sich da schon zeigt. Also Steve Jobs, der spätere Apple-Guru, der nannte den Whole Earth Catalog einmal eine der Bibeln meiner Generation. Dieser Katalog hat ganz viele Computerpioniere inspiriert und hat auch diese Grundhaltung der Tech-Szene geprägt, dass Technologie ein Werkzeug ist, um das Individuum zu befreien, also um hin zu individuellen Freiheit zu kommen. Und eben diese Freiheit war dann auch dadurch definiert, dass man sich zum Beispiel aussuchen konnte, mit welcher Solaranlage man sich da zurückziehen wollte.
Alles klar.
Ja.
Stuart Brand hat offensichtlich eine gute Zeit im LSD-Bus, arbeitet da an seinen Ausstiegsfantasien, entwickelt diesen Do-it-yourself-Anarchie-Whole-Earth-Catalog. Klingt eher so ein bisschen nach dem Wunsch, sich zurückzuziehen aus der Welt. Also der Computer, den assoziieren wir ja heute eher mit dem Gegenteil, mit dem Zugang zur Welt. Also wie blickt denn Stuart Brand, wie blicken seine Anhänger auf diesen Boom der Computer, der sich ja gerade in dieser Zeit abzeichnet, also wo das Ganze überhaupt erst zum Fliegen kommt?
Ja, dieser Boom bestand halt damals darin, dass große Unternehmen auf zentrale Großrechner setzten. Also der Computer war eine Industrial-Level, Industrial-Scale-Angelegenheit. Und Stuart Brand und seine Anhänger, die sahen den Computer als persönliche Werkzeuge. Also nicht als Kontrollmechanismen auch, sondern als Möglichkeit, um Macht zu dezentralisieren, um eben dem Individuum zur Freiheit zu verhelfen. Und das war dann auch eines der prägenden Themen hinter der Idee des PC, des Personal Computers, dass er eben das Individuum auch ein bisschen befreit. Also das war nicht unbedingt ein Ausstieg aus der Welt, der da irgendwie angestrebt wurde, aber ein Ausstieg aus den herrschenden Kontrollmechanismen. Ich würde es eher so formulieren. Und das hat sich schon bei vielen dieser Silicon Valley-Anführer und Pioniere eingegraben als Denkweise. Ist schon auch ein Spirit des Silicon Valley.
Ist ja ein schöner Gedanke, eine schöne Vorstellung, auch revolutionär, würde ich sagen. Und hat sich dann aber doch ironischerweise in eine ganz andere Richtung entwickelt, oder? Also all diese Unternehmen, die da in dieser Zeit groß werden, IBM, Apple, die Freiheit versprechen, die schaffen gleichzeitig aber auch daran, dass eben die Grundlagen gelegt werden für die ganz große Massenüberwachung, die wir ja heute auch haben, über die wir diskutieren. Also wann findet denn dieser Spin statt?
Der hat stark zu tun mit dem Wandel, der in den 80er Jahren dann eingesetzt hat. Da tritt dann dieses Ideal von Technologie als Mittel zur Befreiung und zur Emanzipation in den Hintergrund, oder anders gesagt, es trifft auf eine neue Realität, nämlich die Realität der Kapitalmärkte. Weil das war die Zeit, als Ronald Reagan dann diese auch wirtschaftspolitische neue Ära eingeläutet hat. Die Ära der Deregulierung. Die USA bewegen sich weg vom Wohlfahrtsstaat, den sie in europäischer Sichtweise nie ganz so richtig, aber für ihre Verhältnisse doch recht ausgebaut hatten, hin zu einem Modell, das auf niedrigen Steuern und Privatisierung und eben einer konsequenten Deregulierung von Märkten basierte. Und das hat das Silicon Valley in einer Phase des Umbruchs getroffen. Als diesen Startups mit eben diesen hehren Zielen, technologischem Enthusiasmus, diese Idee der Emanzipation, aus denen wurden dann eigentlich Unternehmen mit knallharten Wachstumszielen, die halt dann auch angetrieben waren von den Interessen ihrer Investoren. Und ein Beispiel, um das ein bisschen zu zeigen, ist Don Valentine. Das ist ein Mann, der damals sehr einflussreich war. Das war der Gründer von Sequoia Capital, einer wichtigen Venture-Kapital-Firma, VC kurz gesagt. Und das Modell hinter Venture Capital, die übrigens, also Sequoia hat übrigens auch in Apple und Cisco investiert und auch ja, die mit groß gemacht. Und ihr Modell war eigentlich simpel. Man hat Millionen gepumpt in junge Unternehmen in der Hoffnung, dass sich eines von ihnen durchsetzt und wenn es dann an die Börse geht oder wenn es verkauft wird, eine große Rendite erzielt. Und das war so eine Wette auf die Zukunft und das hat dann auch eigentlich funktioniert, aber es hat eben auch die Mentalität dieser Tech-Branche verändert. Also man hat dann nicht mehr in Idealismus und mit langwierigen Entwicklungsprozessen versucht, das beste Produkt zu machen, sondern man hat viel mehr auf schnelles Wachstum gesetzt. Man hat versucht, Produkte zu entwickeln, die Marktdominanz entwickeln, ganz schnell. Verkürzt gesagt, aus Stuart Brands Access to Tools wurde dann Access to Capital. Es ging darum, Technologie so zu gestalten, dass sie auch immer mehr Kapital anzieht. Und ja, das hat dann natürlich diese Denkweise auch der, sagen wir, Tech-Elite schon verändert.
Und gleichzeitig spannend, das ist mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, gleichzeitig 1983 oder 84, glaube ich, war es diese heute noch ikonische Werbung für den Apple II, der da auf den Markt kommt, wo so ein dystopisches, Orwell-mäßiges Szenario kreiert wird, wo dann IBM als Gigant dargestellt wird, der den Staat, das Kapital, die Überwachung symbolisiert und dann kommt eben dieser Apple II, dieser neuartige Personal Computer und der Apple II Nutzer, der zertrümmert IBM und die Strukturen und die Macht. Und das hat ja einen großen Anteil daran, diese Geschichte, diese Erzählung von Individualismus. Du hast ja auch so jetzt ein bisschen nachgezeichnet, das kommt ja aus den späten 60er Jahren. Und gleichzeitig im Hintergrund findet eigentlich eine massive Kapitalisierung statt. Also das sind ja dann auch wieder zwei Dinge. Also man erzählt den KonsumentInnen, den KäuferInnen etwas von individueller Kontrolle und Individualismus, und gleichzeitig findet im Hintergrund diese libertäre Wende statt.
Genau, also du sagst richtig, es ist ein Widerspruch. Und es gibt eben noch weitere Widersprüche. Wir hatten es ja am Anfang von der Rolle des Militärs, also des Staats, der sehr wichtig war in der Entwicklung des Silicon Valley und auch in diesem Technologietransfer. Mhm. Aber was sich dann auch durchsetzt in dieser Zeit, wo dieser Apple-Spot rauskommt, wo Reagan im Weißen Haus sitzt, ist eine fundamentale Kritik am Staat. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Popularität von Ayn Rand. Wir erinnern uns, wir haben auch schon eine Podcast-Folge zu ihr gemacht. Ayn Rand war eine Bestseller-Autorin, eine, sagen wir mal, umstrittene Bestseller-Autorin, die ja zur Kultfigur wurde vieler libertärer Leute und auch vieler Leute im Silicon Valley, viele Tech-Unternehmer. Und Ayn Rand hat diese Staatskritik auf die Spitze getrieben. Sie hat einen radikalen Individualismus propagiert. So ihre Lesart von Erfolg war: Der Erfolg gehört denjenigen, die sich gegen Widerstände durchsetzen. Und Widerstände, das war immer auch der Staat, und das war staatliche Regulierung, und das war eine Gefahr für Innovation. Das ist so das Leitthema ihrer Romane. Und das, muss man sagen, passt halt dann auch gut, diese Ideologie, zu dieser neuen Generation von Tech-Gründern, die in dieser Zeit auf die Bühne tritt und die auch gefeiert wurden als self-made entrepreneurs. Auch etwas, das Ronald Reagan immer wieder gesagt hat. Er sagte, der Entrepreneur, also der Unternehmer, das ist eigentlich, das ist die Essenz der amerikanischen Wirtschaft. Und das ist natürlich ein Bild, ja, das mit Leuten wie Steve Jobs oder Bill Gates und dann später Bezos bis hin zu Musk, irgendwie, das wurde dann ikonisch. Bis heute halt das nach. Und das ist auch so etwas, das nicht zuletzt durch dieses Silicon Valley und seine Figur nach portiert wurde.
Und immer ohne staatliche Unterstützung.
Genau.
Wohlgemerkt. Ganz wichtig.
Übrigens gilt auch für dieses Thema der College Dropouts. Das ist ja auch so etwas. Also viele dieser Typen, dieser Tech-Figuren, dieser ja durchaus sehr erfolgreichen und einflussreichen Männer, in der Regel sind es ja Männer, die haben ja das College mal geschmissen am einen oder anderen Punkt ihres Lebens. Und diese College Dropout, das ist auch so, wird dann auch eingeflochten zum Teil in dieses Bild von den Typen, den Starken, die es gegen alle Widerstände geschafft haben, und passt halt auch dann in dieses Bild hinein.
Und gleichzeitig oder mit in diesem Bild dann auch das Versprechen der, ja, der schönen neuen Digitalwelt. Also wenn wir nochmal einen Schritt machen hin zum Zeitalter von Google, Microsoft, PayPal, Facebook, also diese beginnende Digitalwirtschaft. Google wird 1998 gegründet. Da wird ja auch immer dann nach außen versprochen, man habe eine gute Corporate Culture, man vertritt seriöse Werte, gute Werte, man ist philanthropisch fast schon. Also das Firmenmotto von Google, Don't be evil, sagt ja schon alles. Und Ende der 2000er Jahre ist dann aber auch Google klar, dass sich mit gutem Verhalten alleine kein Geld verdienen lässt. Und Google beginnt dann, die Suchmaschine für Werbekunden zu optimieren, mit Werbung Geld zu verdienen, damit man letztlich auch als Unternehmen überleben kann. Und ich glaube, mit diesem Schritt wird ja dann auch diese ganze Tech-Welt wirklich von einer Innovationsmaschine zu einer Geldmaschine. Natürlich war Geld immer wichtig und man hat immer Geld gemacht, aber da wird es zum ersten Mal wirklich auch nach außen deutlich, obwohl man sich immer noch als Idealist aufführt, als Weltverbesserer. Aber es geht dann letztlich eben doch nicht ohne das Kapital, ohne die Werbeeinnahmen. Und besonders dann auch nach der Finanzkrise, als die Zentralbanken massenhaft Geld in Umlauf brachten, nachdem Milliarden an den Märkten verpufft waren, bot sich das dann natürlich an, dieses Geld, dieses Risikokapital in diese Firmen zu pumpen. Du hast ja das Prinzip schon genannt, dieser Venture Capitalism.
Ja.
Beginnt da der Abstieg?
Ja, du hast Abstieg gesagt. In moralischer Hinsicht kann man das, glaube ich, sagen, wenn man diese Gegend und ihre Vertreter daran misst, was sie als moralische Grundsätze hochhalten und wie sie danach leben. Aber was das Geld angeht, ist es sicher kein Abstieg. Das Geld ist weiterhin ins Silicon Valley geflossen und die 90er Jahre, die waren in dieser Hinsicht ganz wichtig. Es gab 1996 ein Gesetz, das Firmen wie Facebook, YouTube, Google überhaupt erst groß gemacht hat. Und das war ein Gesetz von Bill Clinton, der 1996 den Telecommunications Act ins Leben gerufen hat. Und dieses Gesetz hat wirklich den rechtlichen Rahmen geschaffen für diese moderne Plattformökonomie. Und das funktioniert so, dass ein zentraler Punkt war, dass Plattformen nicht für die Inhalte ihrer Nutzer haften sollten. Und dieses Prinzip wurde natürlich zur Basis für Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter. Und ja, also in dem Sinn war da überhaupt kein Abstieg aus deren Sicht, sondern da war ein weiterer Pflock drin, der sie groß gemacht hat. Und wir hatten ja dann die Dotcom-Blase, die 2000 geplatzt ist. Aber an den Grundprinzipien hat das nichts geändert. Wachstum um jeden Preis, Deregulierung als Dogma und auch diese Unternehmer als Helden an diesen, sagen wir, ja, Umrissen dessen, was diesen Spirit dann ausgemacht hat, hat sich überhaupt nichts geändert. Er hat das sogar noch zugenommen. Und auch ja, der Weg hin zur Kontrolle, der wurde dann auch beschritten. Also, dass die Technologie nicht mehr als Werkzeug der Befreiung gesehen wird, sondern als Mittel, um den Markt zu kontrollieren, um Daten zu kontrollieren, um möglichst viele Daten zu sammeln. Das ist etwas, das auch in diesen 90er Jahren dann eingeleitet wurde und ja, das uns ja bis heute beschäftigt.
Damit sind wir schon sehr in den Diskussionen, die, ja, die uns heute noch umtreiben, die wir heute noch führen, wenn es eben um Regulierung geht, um Daten, um unsere Daten, die in den Händen dieser großen Konzerne sind. Was aber dann eben auch noch dazu kommt, und über das haben wir ja eigentlich noch nicht wirklich gesprochen in dieser Folge, du hast es eingangs kurz skizziert, die politische Wende. Also wie spielen diese Dinge zusammen, die politische Wende, die Diskussion um Regulierung, wie geht das zusammen?
Ja, wenn du von politischer Wende redest, dann meinst du jetzt vermutlich diese Figuren wie Elon Musk, wie kommt es, dass die heute in gewisser Hinsicht die prominentesten Aushängeschilder sind des Silicon Valley. Und ich glaube, der Punkt, wo das anfängt, ist in den 2000er Jahren, gegen Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Und man kann als Beispiel dafür ein Essay nehmen, das Peter Thiel geschrieben hat. 2009 im Atlantic erschienen. Peter Thiel ist ursprünglich ein Deutscher, wurde 67 in Frankfurt geboren, ist dann aber in den USA aufgewachsen, hat dort Philosophie studiert, Jura auch an der Stanford University, also im Silicon Valley. Und er hat dann in den 90er Jahren PayPal mitgegründet, dieses Online-Zahlungsunternehmen. Er hat auch als erster externer Investor in Facebook investiert. Und er hat auch einen Risikokapitalfonds gehabt, Founders Fund, der zahlreiche Startups im Valley auch groß gemacht hat. Also eine ganz wichtige Figur in diesem Silicon Valley. Und er schrieb eben 2009 ein Essay für den Atlantic, wo er sagte, ich glaube nicht länger, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind. Und Thiel hat argumentiert, dass die Ausweitung des Wahlrechts und die Zunahme von Sozialleistungen, dass sie den Kapitalismus untergraben hätten, und hat ein paar weitere Dinge gesagt, die man allesamt als Demokratiekritik subsumieren könnte. Und er hat dann für die Schaffung von neuen Räumen prädiert, in denen eben individuelle Freiheit ohne staatliche Einmischung passiert. Ganz konkret hat er dann Projekte wie Seasteading genannt, also diese Idee, dass man schwimmende Städte baut irgendwo auf dem Pazifik außerhalb staatlicher Hoheitsgebiete errichtet werden sollen, wo dann all diese Millionäre hinziehen und unbedrängt durch den Staat da sich ausleben können. Und ich glaube, das hat man auch lange ein bisschen als ja, exzentrische Marotten irgendwie eines Tech-Millionärs abgetan. Aber man hat dann gesehen, in den 2010er Jahren, diese Art von Demokratiekritik, die hat sich schon verbreitet. Und Peter Thiel, muss man auch sagen, war einer der ersten bekannten und auch wichtigen Leute jetzt aus diesem Silicon Valley überhaupt, aus Kalifornien, die sich schon sehr früh auch hinter Donald Trump gestellt haben, 2015 schon, 2016 bei seiner ersten Wahl. Und der steht ja längst auch nicht mehr alleine. Es gab ja auch in den letzten Jahren diesen ja, wachsenden Widerstand gegen alles, was man als Diversity bezeichnen könnte, gegen diese Bemühungen, die Arbeitswelt, die Unternehmenswelt repräsentativer zu machen in verschiedener Hinsicht. Mm. Und das ist etwas, das diese Firmen ja, ist auch wieder so ein Paradox, lange sehr gepusht haben und wo man das Gefühl hatte, okay, diese Firmen, die tragen das voll mit. Aber es gab dann schon recht früh, ich glaube, es war 2017, einen Fall, der gezeigt hat, dass diese Tech-Welt überhaupt nicht geeint ist über das, was sie eben dann Cancel Culture nannte oder umgekehrte Diskriminierung. Und das war dieser Fall von James Damore. Das war sein Google-Ingenieur, der sich, um es kurz zu fassen, in einem internen Memo darüber beklagt hat, dass Frauen gefördert werden, obwohl es doch biologische Differenzen gäbe zwischen den Geschlechtern und so weiter. Es gab dann einen großen Aufruhr, der Mann wurde entlassen, aber ganz viele in dieser Tech-Elite haben in ihm dann auch einen Helden gesehen und auch so eine Episode, die zeigte,
dass... Ein Märtyrer, genau.
Und so eine Episode, die zeigte, dass eben diese Kritik am herrschenden, am Status quo, wenn man jetzt die Sprache dieser Leute benutzen will, die ist größer geworden. Und man muss ja dann sagen, was sich geändert hat, ist, dass diese Leute sehr viel Einfluss bekommen haben. Leute wie Thiel habe ich genannt, Elon Musk, müssen wir nicht lange drüber reden, ist jetzt jeden Tag präsent in den Nachrichten als
der neue Präsident.
Der neue Präsident, als wichtigster Financier von Trump und jetzt genau als sein williger Berater, was immer man ihn nennen will. Und diese Leute, die vertreten zunehmend regierungs- und regulierungskritische Positionen, ganz wichtig, und sie sehen sich als Gegenmacht, würde ich sagen, zu demokratischen Institutionen. Und du hast jetzt gesagt, eben, was hat das zu tun mit Regulierung? Vieles spielt sich auch ab auf dem Thema der künstlichen Intelligenz. Da argumentieren diese Leute, dass die Regulierung, die staatliche, eine große Gefahr sei für die Innovation, besonders im Umgang mit KI. Und das hat auch viele Leute, die vermutlich mit jetzt diesem ganzen Anti-Diversity-Kampf vielleicht nicht so viel zu tun haben, aber die hat das dann halt auch mobilisiert in Richtung Unterstützung eines Donald Trump. Um es zusammenzufassen, da ist ganz viel zusammengekommen in den letzten Jahren, wo man auch sagen muss, entspricht das noch dem Spirit des Silicon Valley, wie er lange Zeit verstanden wurde? Ist es vielleicht sogar eine Bestätigung dieses Spirit? Darüber kann man diskutieren. Mhm. Aber es ist sicher so, dass sich das Bild, das viele Menschen vom Silicon Valley gemacht haben, dass sich das in letzter Zeit auch geändert hat.
Mhm. Vielleicht abschließend, Alan, die letzte große Frage. Ist das Valley gescheitert? Oder war schlicht unser Bild, das wir vom Silicon Valley hatten, falsch? Und es hat sich vielleicht gar nicht mal so sehr gewandelt, sondern es war vielleicht immer schon eben dieses disruptive Moment vorhanden, wobei wir haben ja auch über Mythen gesprochen, es sind ganz viele Mythen auch in all diesen Erzählungen eingewoben. Was machen wir jetzt? Was machen wir mit dieser Diagnose? Was machen wir mit diesem Spirit? Ist das Silicon Valley vorbei? Was meinst du?
Ist immer die Frage, vorbei als was? Als technologisches Zentrum ganz sicher nicht. Da sehe ich trotz jetzt dieses Hypes um DeepSeek, diese chinesische KI und so weiter, da sehe ich jetzt trotzdem keine, in dem Sinn Konkurrenz. Silicon Valley ist ja schon oft kopiert worden in der ganzen Welt, aber bis jetzt kommt keine Gegend auch an ja, die Innovationskraft heran. Aber ist es gescheitert oder ist es zu Ende als dieses mythische...
Softpower.
Genau, als diese Quelle von Softpower, wo man hinschaut und das Gefühl hat, okay, das ist die Welt von morgen, wie wir uns sie auch erträumen. Ich würde sagen, dieses Bild hat starke Risse erhalten. Und wenn man sich vor Augen hält, wie die Entwicklung läuft mit KI, mit der Regulierung von KI, mit der Regulierung auch von Plattformen wie Facebook, YouTube und so weiter, dann glaube ich, dass da Skepsis angebracht ist. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gibt noch so ein Stichwort, das im Zusammenhang mit dem Silicon Valley Spirit oft genannt wird, und das ist diese Ideologie des Solutionismus. Das ist der Glaube, den viele auch in dieser Tech-Welt haben, dass jedes gesellschaftliche Problem mit Technologie gelöst werden kann. Aber das zeigt sich jetzt halt auch recht deutlich, finde ich. Oft geht es dabei eher darum, wie Macht ausgeübt wird, wo wie Geld fließt und wer Kontrolle hat über diese Technologie. Und das prägt dann die Wahrnehmung halt dann auch nochmal anders.
Money. Lass uns das als Quintessenz des Silicon Valley Spirits nehmen. Es geht um Geld, es geht um Erträge und damit verbunden braucht es natürlich immer auch gute Geschichten, damit das funktioniert. Ein sehr spannender Parforce-Ritt durch diese Geschichte des Silicon Valley, die wir da gemacht haben. Allen herzlichen Dank und wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Folge von Überall Geschichte. Bis dahin, macht's gut und bis bald.
Klingt durchaus. Bis bald. Bye, bye.